Deutschlandfunk.
Hi, mein Name ist Katrin Ohlendorf und ich mache mit euch gleich einen Ausflug in die Alchemie. Unter anderem zu Sir Isaac Newton. Ja, und ihr denkt jetzt vielleicht, Alchemie im Hörsaal ernsthaft? Und Newton, ein Alchemist? Ausgerechnet einer der bedeutendsten und einflussreichsten Naturwissenschaftler ever? Auf keinen Fall. Ja, aber ihr habt ganz richtig gehört.
Also Newton ist nicht ein Physiker, der nebenbei ein bisschen Alchemie und Theologie betrieben hat, sondern war ein Alchemist, ganz klar, der nebenbei Physik betrieben hat.
Sagt der Physiker Carsten Busch. Und?
Das ist kein Gegensatz. Für Newton war das ein konsequentes Programm. Er sah das als ganzheitliches Vorgehen, um die Welt zu verstehen und das Rätsel der Schöpfung zu verstehen.
Ja, und nicht nur Newton war offenbar auf Pfaden unterwegs, die heute so ein bisschen fragwürdig erscheinen mögen. Nee, auch noch viele andere Berühmte seiner Zunft, sogar bis in die heutige Zeit rein. Also, ihr seid wirklich im Hörsaal. Willkommen. Wir sind ein Podcast von Deutschlandfunk Nova und finden für euch die spannendsten Vorträge aus der Welt der Wissenschaft. Und jetzt gehen wir an die Wurzeln der modernen Naturwissenschaften und wandeln auf den vielleicht nur vermeintlichen Irrwegen von Alltime-Genies. Carsten Busch hält den Vortrag in dieser Folge. Er ist Diplomphysiker, hat früher am Europäischen Kernforschungszentrum CERN geforscht, arbeitet heute als Lehrer am Studienkolleg der Uni Hamburg und als Honorardozent. Außerdem, da macht er wissenschaftsgeschichtliche Forschungen für die Arbeitsgemeinschaft Geschichte der Naturwissenschaft und Technik der Uni Hamburg. Und seinen Vortrag, den hat er am 15. April 2025 gehalten in der Hamburger Sternwarte der Uni. Der Titel? Alchemie, Astrologie, Parapsychologie und Co. Die okkulte Seite der Naturwissenschaften.
Ja, schönen guten Abend. Titel wurde schon genannt, gehen wir gleich in medias res. Was ich auf keinen Fall heute machen möchte, ich möchte kein Debunking machen, so nach dem Motto, was für ein Quatsch Parapsychologie ist, was für ein Quatsch Spiritismus ist. Das ist nicht mein Job heute. Ich möchte andererseits auch das nicht glorifizieren. Also ich möchte jetzt nicht sagen, da ist was dran. Ich enthalte mich also jeder Wertung. Es geht lediglich darum, zu sehen, dass es eine ganze Menge Naturwissenschaftler gab, in allen möglichen Bereichen, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben und die das ernst genommen haben. Wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Und zumindest im Nachhinein erzählt man sich solche Geschichten, dass es so war. Wahrscheinlich war es so. Also ich war in den 90er Jahren zweimal, durfte ich zu Gast sein, bei der Lindauer Nobelpreisträgertagung. Also nicht als Nobelpreisträger, sondern als Student. Die sind dann eingeladen und an die richtet sich das auch. Und das findet für Physik alle 3 Jahre statt. Und ich war eben auch zum Beispiel 1997 dabei. Und das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Also man hat dann auch soziale Aktivitäten. Man hat zum Beispiel einen Ball, eine Schifffahrt zur Insel Mainau und so weiter im Bodensee. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, weil nämlich da dieser Herr hier war. Das ist Herr Brian Josephson, der Nobelpreisträger von 1973. Jetzt kommt ein Zungenbrecher. Der hat das für die Josephson Junction, ich habe es geschafft, die Josephson, jetzt geht's schon wieder nicht, Junction gekriegt, also eine Art Tunneleffekt. Und die Nobelpreisträger dürfen über alles Mögliche vortragen, was sie möchten. Also es muss nicht Physik sein oder auch das Nobelpreisträger, sondern sie können über alles Mögliche reden. Also zum Beispiel sogar über private Sachen. Es gab einen Nobelpreisträger, nicht bei dieser Geschichte, der über einen Kajaktrip in die Arktis berichtet hat. Brian Josephson war da auch ein Exot, weil er hat berichtet über, Sie können sich das denken, parapsychologische Forschung, die er selbst machte. Also er glaubt an Fernwahrnehmung, an Telekinese und all solche Dinge und glaubt das auch mit einer Theorie aus der Quantenmechanik belegen zu können. Also ich meine, er kann schon Quantenmechanik. Also das ist, das kann man ihm nicht abstreiten, sonst hätte er den Nobelpreis nicht gekriegt. Interessant war dann, man hat auch die Gelegenheit, mit Nobelpreisträgern dann auch zu reden. Damals wahrscheinlich mehr als heute, weil die Veranstaltung ist inzwischen zu einer Mega-Veranstaltung ausgerufen mit unglaublich vielen Teilnehmern, sodass man, glaube ich, an die Leute gar nicht mehr rankommt. Damals hatte ich aber die Chance, wirklich auch relativ lange mit Anthony Hewish zu reden. Ich wusste gar nicht, wer das war. Heute weiß ich es. Also das ist derjenige, der den Nobelpreis für die Entdeckung der Neutronensterne oder Pulsare gekriegt hat. Wir kamen sofort auf den Vortrag von Brian Josephson, der mich tief beeindruckt hat. Jetzt nicht nach dem Motto, dass sich jemand traut, so etwas zu sagen. Nicht, dass ich davon überzeugt bin. Nochmal, ich halte mich jetzt jeder Wertung, enthalte ich mich. Aber dass jemand sich traut, so ein Thema zu bringen. Und dann sagte Anthony Hewish, und die beiden sind anscheinend auch befreundet. Sie kannten sich aus Cambridge oder sie kennen sich aus Cambridge. Er sagte, the others consider him to be a nutcase. Also die anderen glauben, dass er verrückt sei oder ein Spinner sei. Also das war eine Sache, die mich damals beeindruckt hat, dass es sowas gibt. Davon ging ich überhaupt nicht aus mit meinem Horizont von damals. Und es stellt sich raus, wenn man sich die Liste der Nobelpreisträger anguckt, dass es vor allen Dingen zu Beginn des 20. Jahrhunderts doch relativ viele, relativ illustre Namen gibt, die in irgendeiner Form sich mit Grenzwissenschaften, Okkultismus oder so beschäftigt haben. Also hier habe ich so eine Liste. Mir sind vor allen Dingen natürlich die Physiker bekannt. Einige sind allgemein bekannt. Die Curies natürlich. Dann Baron Rayleigh-Strong. J.J. Thompson, der das Elektron entdeckt hat. William Crookes, das war ein ganz starker Vertreter dieser Geschichte. Und es geht weiter. Natürlich war das vor allen Dingen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da muss ich sagen, dann dünnt sich das schon aus. Aber wenn wir jetzt noch Brian Josephson dazu nehmen, Wolfgang Pauli, dann Terry Mullis, der Erfinder des PCR-Tests, den wir alle gut kennen, der teilweise an einen Außerirdischen in Gestalt eines fluoreszierenden und sprechenden Waschbären geglaubt hat, dass er dem begegnet sei, auch seinem toten Großvater. Das tatsächlich war, das können Sie in seiner Autobiografie Dancing Naked in the Mindfield nachlesen. Also da beschreibt er diese Geschichten, wie er diesem Waschbären, der fluoresziert und sprach, begegnet ist. Also ich meine, er kommt aus Kalifornien und er surft. Oder surfte, er ist inzwischen gestorben, genau 2019, bevor sein PCR-Test allgemein interessant wurde. Ja, und dann habe ich ja quasi noch einen persönlichen Bezug. Das hier ist mein Papa, der jetzt nicht mehr lebt. Der war Showhypnotiseur und Zauberer, also Bühnenhypnotiseur letztlich. Und seinen Briefbogen prangte dieser Spruch oder diese Worte: Hypnotisme kollektiv, Magnetisme, Spiritisme, Parapsychologie und so weiter. Und sein Wahlspruch war: Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumen lässt. Also das war sein Werbespruch aus Shakespeares Hamlet. Und er sagte von sich selbst, dass es übernatürliche Kräfte seien. Also er sagte nicht wie andere Hypnotiseure oder Zauberer, das sind Tricks oder psychologische Kniffe oder mentale Kniffe, sondern er behauptete von sich, auch mir gegenüber, dass es übernatürliche Kräfte seien. Okay, lass ich mal so stehen. Ja, fangen wir mit unserem ersten Beispiel an, Kepler. Natürlich zu einer Zeit, wo das noch weit verbreitet war. Wir können es jetzt auch als Grenzwissenschaft Aberglaube, aber Aberglaube hat natürlich schon wieder eine Wertung. Kepler musste seine Mutter gegen den Vorwurf verteidigen, dass sie eine Hexe sei, seine Mutter Katharina, und hatte damit einige Jahre zu tun, hat sie sogar teilweise aus Württemberg geholt nach Linz, um sie zu beschützen, bevor sie auf dem Scheiterhaufen oder ähnlichem landet. Kepler ist ein wichtiger Bereiter der Naturwissenschaft. Ich will nur die drei Planetengesetze Keplers erwähnen, sie nicht im Detail sagen, weil darum soll es heute nicht gehen, aber es war sehr, sehr wichtig. Und insbesondere Isaac Newton hat sich Meriten dadurch erworben, dass er diese Planetengesetze aus seinem Gravitationsgesetz ableiten oder herleiten konnte. Also ein ganz wichtiger Mensch für die Geschichte der Astronomie, der Physik. Und 1608 erstellt er für einen relativ unbekannten böhmischen Adligen, also Albrecht von Wallenstein, wir haben den Namen schon mal gehört, ein Horoskop, das ziemlich zutreffend ist. Also da steht was drin, dass er reich heiraten werde und so ähnlich. Für mich ist jetzt die Geschichte interessant, dass er vorhersagt, 1608, Mars in der siebenten Hausspitze bedeutet Feindschaft, Streit, heimliche Anschläge und Gefahr durch Design. Das Ende des Lebens wird nicht sanft sein, sondern unter Waffen oder durch Gewalt erfolgen. Also wir werden sehen, wie prophetisch das ist. Ich hole jetzt ein bisschen aus, gehe in den 30-jährigen Krieg hinein. Da war er Generalissimus oder Feldherr unter dem Habsburger Kaiser Ferdinand II. Und er hat für ihn viele wichtige Schlachten geschlagen. Also das fing schon mit Beginn des Krieges 1618 an, gegen den Aufstand der böhmischen Protestanten oder Landstände. Da hat er Siege errungen und er war wirklich wichtig. Er hat auch neue Ideen eingebracht, zum Beispiel in den besetzten Gebieten, aber auch in den eigenen Gebieten, die Truppe dadurch zu ernähren, dass man Tribute von der Landbevölkerung einfach forderte, sodass man sagen kann, der Krieg ernährt den Krieg, sodass das nicht aus der kaiserlichen Schatulle bezahlt werden musste. Er war sehr reich und hat sogar Ferdinand II. Kredite gegeben und Geld gegeben. Aber er wurde Ferdinand II. Zu mächtig. Er misstraute ihm auch. Er war ja ursprünglich selber Protestant und ist dann zum Katholizismus übergetreten. Also er misstraute ihm und hat ihn dann abgesetzt, so etwas vor 1630. Aber Ferdinand II. Brauchte Wallenstein wieder, als Gustav Adolf, der Schwedenkönig, in Pommern landete und es nicht gut aussah für die katholische Seite. Also damals konnte man noch sagen, Protestantismus gegen Katholizismus. Später sind sogar die Franzosen eingetreten, die ja katholisch waren. Also Katholiken gegen Katholiken, so einfach war das nicht. Gustav Adolf erringt einige Siege und Ferdinand II. Muss Wallenstein wieder einsetzen, um zu bestehen. Und tatsächlich, Wallenstein erringt auch Siege, zum Beispiel in der Nähe von Nürnberg, alte Feste, die Wiedereroberung Prags. Die Schlacht bei Lützen war anscheinend nicht ganz so ein Sieg für die Habsburger, aber immerhin war Gustav Adolf dabei gestorben. Das war dann schon ein Schlag auch für die Schweden. Aber dann kam es, wie es kommen musste, wie bei der ersten Absetzung. Der Kaiser wurde gegenüber Wallenstein misstrauisch und es wurde auch gegen ihn intrigiert. Also man glaubte, dass er Friedensverhandlungen mit den Schweden führte und selber ein Königtum in Böhmen anstrebt. Und das nährte Wallenstein dadurch, dass er seine Offiziere auf sich einen Treueschwur ablegen ließ. Das nennt man das erste Pilsener Revier am 12. Januar 1634. Diese Kunde ging natürlich an den Kaiserhof in Wien, also jetzt inzwischen war er in Wien und nicht mehr in Prag. Und zum Beispiel die Jesuiten intrigierten sehr stark gegen Wallenstein. Und letztlich gefiel es dem Kaiser nicht, obwohl er ein zweites Revier hinterher schob, wo auch der Treueschwur auf den Kaiser enthalten war. Und er enthob ihn seiner Ämter und mit einem geheimen Edikt hat er auch letztlich gesagt, okay, tot oder lebendig, eher tot. Naja, also war Wallenstein nicht mehr sicher. Er floh dann quasi über Pilsen nach Eger. Also das ist ziemlich nah an der fränkischen Grenze. Und Verräter in seinen eigenen Reihen haben am 25. Februar 1634 erstmal bei einem Bankett die Vertrauten Wallensteins getäuscht und vorgetäuscht, es gibt jetzt ein nettes Bankett und man kann sich schön betrinken, und haben die dann dabei umgebracht. Also so Namen wie Ilo, Kinski und so weiter, das waren die Getreuen Wallensteins, die wurden umgebracht. So gegen 8 Uhr abends und 2 Stunden später war der Chef dran und im Pachelbel-Haus in Eger wurde Wallenstein von einem irischen Söldner namens Walter Devereux oder Devereux mit der Partisane in die Brust quasi umgebracht. Ja. Und damit hat sich das Horoskop Keplers sehr gut bewahrt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das in Anführungsstrichen, dass er ein richtiges Horoskop, aber ich finde es schon erstaunlich. Kepler hatte jetzt nicht so einen naiven Glauben an die Astrologie, sondern er benutzte wirklich fortgeschrittene, natürlich mathematische und astronomische Fähigkeiten, um so ein Horoskop zu entwickeln. Das ist also nicht so etwas wie unsere Horoskope heute in der Zeitung. Und er sah sich als eine Art Mittler an zwischen den absoluten Kritikern der Astrologie, die also sagen, das ist also totaler Humbug, und denjenigen, die sagen, das Leben eines Menschen ist total determiniert durch die Position der Gestirne bei der Geburt. Also da sah er sich als Mittler und er hat auch wirklich eine Schrift geschrieben, Tertius Interveniens, also eine mittelnde Rolle, das wollte er anstreben. Und er sagt, es ist eine Warnung an etliche Theologos, Medikos und Philosophos, sonderlich, und das war ein starker Kritiker der Astrologie, dass sie bei billiger Verwerfung der sternkuckerischen Aberglaubens, also er sagt, es gibt sowas wie sternkuckerischen Aberglauben, nicht das Kind mit dem Bart ausschütten und hiermit ihrer Profession unwissend zuwiderhandeln. Also er möchte sagen, man soll die Astrologie eben nicht verdammen, sondern man kann anscheinend da etwas herausziehen. Also er sah zum Beispiel, dass die Stellung der Planeten Einfluss auf das Wetter, auf die Gesundheit und auf die Grundtendenzen eines Lebens hat. Ich verteidige das nicht, ich widerspreche dem nicht. Ich habe hier eine neutrale Position. Dann kommen wir zum letzten Magier, Isaac Newton. Also, ich habe in der Ankündigung geschrieben, es sei der größte und genialste Physiker aller Zeiten. Ich stehe da, glaube ich, immer noch zu. Was er alles gefunden hat, ist unglaublich. Und wenn man guckt, was er als Ausgangsposition vorfand. Also, er hat die Gesetze der Gravitation gefunden, das Gravitationsgesetz. Er hat die Differentialrechnung letztlich alleine erfunden. Also gut, auf dem Kontinent hat Gottfried Wilhelm Leibniz das unabhängig von ihm gemacht. Aber er hat für sich alleine die Differentialrechnung erfunden und Integralrechnung. Er hat gezeigt, dass weißes Licht in Farben zerlegt werden kann mit einem Prisma und auch wieder diese Farben zusammengeführt werden können durch ein zweites Prisma. Er hat ein Spiegelteleskop gebaut, was ja heute für die Astronomie extrem wichtig ist. Es gab wohl Skizzen dafür von Gregory, aber er hat das sogar eigenhändig gebaut. Er war ziemlich geschickt. Er hat die Gezeiten erklärt und so weiter und so fort. Also ich möchte da nicht im Detail drauf eingehen. Also sehr, also einer der Gründungsväter der Physik, mindestens wenn nicht der Gründungsvater der Physik. Und sein Erkenntnisstreben war wirklich obsessiv. Also er hat alles dafür getan, Erkenntnis zu erhalten. Und er schreibt hier sein Motto auf, lock yourself away and study until you collapse. True brilliance comes from obsession. Und er meint das mit dem Kollabieren. Also man soll so lange sich wegsperren, Das mit dem Kollabieren meint er wirklich wörtlich. Das hat er getan. Also er hat das Essen vergessen. Er hat nicht mehr geschlafen, wenn er etwas hinterher war, bis er dann wirklich auch kollabiert ist, tatsächlich. Wir werden auch sehen, es gibt einen alchemistischen Selbstversuch, bei dem er auch kollabiert ist. Also er war wirklich obsessiv besessen davon, das Rätsel des Universums zu lösen. Und nur ein Beispiel aus der Optik, wie fanatisch er war. Also er hat zum Beispiel, obwohl er sich der Gefahren bewusst war, mit dem Auge in die Sonne geschaut, um zu sehen, was passiert, musste da mehrere Tage in der Dunkelheit sein, bis sich seine Augen wiederholt haben. Er hätte dabei blind werden können. Und noch schlimmer, also zumindest für mich, ich bin da eher ein Weichei, er hat sich eine stumpfe Nadel hinter die Augen, Sie würden es auch nicht tun, sehe ich hier gerade, hinter den Augapfel geschoben, um zu gucken, was passiert, wenn er dort einen Druck ausübt. Also ich würde es nicht tun. Gut, es ist eine abgestumpfte Nadel, aber trotzdem habe ich darauf keine Lust. Okay, meiner breiteren Öffentlichkeit ist bewusst geworden, dass dieser Newton, der Physiker und Naturwissenschaftler, nicht alles war, was man über Newton sagen kann. Als es nämlich eine Auktion gab bei Sotheby's 1936, wo der Nachlass von Newton, der bis dahin noch nicht veröffentlicht war, oder ein Teil des Nachlasses, der noch nicht veröffentlicht war, versteigert wurde. Und ein Großteil dieser Schriften ging an den Ökonomen und Mathematiker John Maynard Keynes, also den kennen wir als Begründer des Keynesianismus, der zumindest für die westlichen Gesellschaft ganz, ganz wichtig war. Der hat einen großen Teil dieser Schriften aufgekauft, weil er halt verhindern wollte, dass das über die Welt verstreut irgendwo landet. Und Keynes selber hat sich auch diese Schriften dann teilweise zu Gemüte geführt und hat dann in den 40er Jahren einen Vortrag gemacht über Newton, den er nannte Newton the Man, also Newton der Mensch. Und da kehrt er unser Newton-Bild völlig um, indem er sagt, Newton was not the first of the age of reason, also Entschuldigung für den amerikanischen Beigeschmack, he was the last of the magicians. Also er war nicht der Erste des Zeitalters der Aufklärung, so wie wir ihn heute sehen und rezipieren, sondern er war der Letzte der Magier. Das ist also das Fazit von Keynes nach dem Studium dieses Nachlasses. Natürlich waren Teile dieser Persönlichkeit von Newton auch schon zu seinen Lebzeiten mehreren Leuten bekannt und natürlich auch seinen Erben. Die haben das ja gesehen und ein bisschen versucht zu verheimlichen. Und es gab schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine Biografie von David Brewster, also auch ein wichtiger Physiker, über Newton, wo er das so ein bisschen andeutet. Also er sagt, wie konnte sich ein Geist von solcher Kraft dazu herablassen, auch nur der Abschreiber der verächtlichsten alchemistischen Poesie zu sein? Weil im Nachlass Newtons wurde halt Kopien alchemistischer und hermetischer Werke gefunden, die er kopiert hat. Er hat auch selber solche Texte geschrieben, er hat sie interpretiert, er hat darüber geschrieben und so weiter. Also sehr, sehr viel, wie wir später noch sehen werden. Das ist aber nur eine Randnotiz bei Brewster. Und es ist nie so in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen, auch nicht der Physiker, also diese Seite Newtons, wozu ich gleich noch was sagen werde. Also er betrieb intensive Bibelstudien. Und das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass er da frömmlerisch das gelesen hat zur frömmlerischen Erbauung, sondern er war davon überzeugt, dass in der Bibel eine verschlüsselte Botschaft steht, die es gilt zu entziffern. Genauso wie das Universum durch Naturstudien zu entziffern ist, ist auch die Bibel zu entziffern. Und es ist etwas herauszulesen, was in der Bibel versteckt ist, was sich nicht jedem beim ersten Lesen erschließt. Er betrieb wirklich sehr, sehr intensive Bibelstudien und kam auch durch vergleichende Studien, also verschiedener Bibelversionen, also auch sehr ursprünglicher Versionen, spätere Übersetzungen und so weiter dazu, dass die Dreifaltigkeit, also ein Dogma der katholischen Kirche, die Trinität, auch der anglikanischen Kirche zu seiner Zeit, dass er glaubt, dass es eine Abweichung vom wahren und ursprünglichen Christenglaube sei. Also moderne Bibelforscher geben ihm da zum Teil recht, weil es gibt zum Beispiel im Johannesbrief gibt es dieses sogenannte Komma Johanneum, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Daraus wird diese Trinität abgeleitet. Ich bin jetzt kein Theologe, aber ich würde es jetzt ungefähr so darstellen. Jesus, Gott und der Heilige Geist sind wesensgleich und Ausprägung ein und desselben Gottes. Ja? Und das ist im Nachhinein in die Bibel, dieses Komma Johanneum, ist tatsächlich im Nachhinein in die Bibel zum Beispiel eingefügt worden, um dieses Dreifaltigkeitsdogma zu begründen. Und das ist Newton aufgefallen und er hat das kritisiert und glaubte, der wahre Glaube ist der, dass Jesus nicht gleich vom Wesen dem Vater ist, sondern dass er quasi auch erschaffen wurde von Gott. Ein besonderer Mensch, ja, ein besonderer Mensch, ein besonderer Prophet, aber so wie Daniel oder Elia und so weiter. Also auf jeden Fall nicht wesensgleich mit Gott. Ich meine, ich bin da etwas vorsichtig, weil das ist auch sehr, sehr schwer zu erklären und die Theologie verstehe ich nicht ganz, obwohl ich im Jesuiteninternat aufgewachsen bin, aber trotzdem. Und damit nimmt Newton die Position der sogenannten Arianer ein. Also das gab einen Arius, der diese Position vertreten hat. Und es gab einen Richtungsstreit in der Kirche zwischen den Arianern und den Anhängern des Athanasius zum Beispiel, die also diese Trinität, diese Dreifaltigkeit vertreten haben. Und Konstantin, also der römische Kaiser, hat dann tatsächlich ein Konzil eingerufen, um Einigkeit in diesen Glaubensfragen zu kriegen. Also dass man nicht diese widerstreitenden Fraktionen hat, der Arianer und der Trinitarier, das Konzil von Nicea 325. Und da trafen dann die Anhänger des Arius auf die Anhänger dieser Dreifaltigkeitslehre. Und es war so gewollt, auch aus machtpolitischen Gründen, haben natürlich die Anhänger der Dreifaltigkeit, sonst hätten wir ja eine andere Geschichte, gewonnen. Und der Arianismus wurde als Ketzerei dann angesehen. Und da gibt es so eine berühmte Anekdote, die jetzt stimmen mag oder nicht, dass der Bischof Nikolaus, den wir alle kennen, dem Arius eine Ohrfeige gegeben hat, als er gehört hat von dessen Ketzerei, dass Jesus also nicht mit dem Vater wesensgleich ist. Und interessant ist auch, dass Newton ja dann ein Fellowship und den Lukasischen Stuhl, also den Lucasian Chair, den auch Stephen Hawking später gekriegt hat, am Trinity College, also dem Dreifaltigkeitscollege, erhalten hat. Er musste als Fellow des Trinity College auch einen Eid leisten auf die Glaubenssätze der anglikanischen Kirche, wozu die Dreifaltigkeit auch gehörte. Und das war für ihn natürlich sehr, sehr schwierig, weil diese Fellows wurden hinterher auch automatisch Geistliche der anglikanischen Kirche. Und er reichte heimlich, er hat das nicht an die große Glocke gehängt, einen Dispens von Isaac Barrow, also seinem Vorgänger, dass er diesen Eid nicht leisten möge. Also dass der Inhaber des Lukasischen Lehrstuhls, dass er diesen Eid nicht mehr leisten muss. Und das galt dann bis die Jahre später auch. Die anderen Colleges mussten das machen oder die Fellows der anderen Colleges. Dann versuchte er tatsächlich mithilfe der Bibel einen Bauplan des Salomonischen Tempels, des ersten Salomonischen Tempels zu erreichen, also die Bibel so zu lesen, dass er wusste, wie der aufgebaut ist, der dann später ja 587 zerstört wurde von Nebukadnezar. Und er glaubte, dass der Bauplan dieses Tempels einen Bauplan des Universums darstellt. Also, dass wenn man den Bauplan des Salomonischen Tempels kennt, na, der von der Sage nach im 10. Jahrhundert vor Christus von Salomo, König Salomo, errichtet wurde, dass wenn man den kennt, dann kennt man auch den Bauplan des Universums. Ja? Und das ist eine alchemistische oder hermetische Vorstellung, die man zum Beispiel in der Smaragdtafel, der Tabula Smaragdina findet, wo es heißt, wie unten, so oben. Ja? Also das, was wir im Kleinen finden, finden wir auch im Großen. Dann ist bekannt geworden, das ist aber etwas verkürzt, dass Newton quasi das Ende der Welt, aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass danach nichts, dann beginnt ja das tausendjährige Reich, dass das Ende der Welt angeblich 2060 sei. Das hat er aber nicht gesagt. Also in einem Brief findet man, dass es nicht vor 2060 sei. Also schon mal etwas tröstlich oder auch nicht, je nachdem, ob wir darauf warten, dass es nicht vor 2060 sei. Also es mag auch später enden, aber er sieht keinen Grund, dass es früher endet. Und sein Ziel ist, darauf hinzuweisen, dass die Leute, die mit der Prophezeiung, morgen ist der Weltuntergang, dass die damit keine Konjunktur mehr haben, weil sie quasi das Christentum beleidigen, dadurch, dass ich jetzt sage, also ich weiß, morgen ist der Weltuntergang oder in einem Jahr ist der Weltuntergang. Und diesen falschen Propheten wollte er mit dieser Geschichte das Handwerk legen, indem er gesagt hat, wenn ihr versucht, vor 2016 die Apokalypse vorherzusagen, seid ihr sowieso falsch. Ich habe das berechnet. Das hat er nämlich aus dem Buch Daniel, in dem ja auch so eine Art Apokalypse ist, wirklich berechnet, indem er versucht hat, den Text von Daniel zu entziffern. Wir mögen das für Quatsch halten, aber er hat das tatsächlich versucht, völlig logisch abzuleiten. Und damit ergibt sich für mich selber, also ich wusste das natürlich mit Keynes und diese Geschichte und der Auktion, das wusste ich alles, aber mit der Beschäftigung habe ich mir, mit dieser Geschichte habe ich doch ein wirklich anderes Bild von Newton gekriegt. Zum Beispiel war er für mich ein Revolutionär, der also etwas umwirft, etwas Neues schafft, ne? Die Naturwissenschaft, die Physik. In Wahrheit ist es so, dass Newton ganz anders da reingegangen ist. Er wollte nicht das Wissen revolutionieren, sondern er suchte
ein altes, verschollenes Wissen wiederzuentdecken. Dieses Wissen, das nennt man dann auch Prisca Theologia oder Prisca Sapientia, also die ursprüngliche Weisheit, die soll es mal gegeben haben zu mythischen Zeiten. Und sie ist dann zum Teil verloren gegangen oder korrumpiert worden, wie jetzt zum Beispiel das wahre Christentum. Also mit dieser Geschichte, die Dreifaltigkeit ist eine Art Korruption. Das war, also ich spreche jetzt wie Newton, das ist jetzt nicht das, was ich hier sage, sondern was Newton sagt. Also es ist korrumpiert worden durch falschen Glauben. Und er glaubt, dass man durch das Studium der Bibel oder der möglichst ursprünglicher Versionen, er hat natürlich auch versucht, Hebräisch zu lernen und sowas, dass man durch das Studium der Bibel und das Studium alter hermetischer, alchemistischer Texte dieser ursprünglichen Weisheit näher kommt. Er versucht also etwas zu rekonstruieren, also er ist sehr konservativ. Er versucht etwas Altes zu beleben, wieder zu finden. Er versucht nicht etwas Neues zu finden. Und seine Naturstudien, also zum Beispiel mit dem Licht oder so, das ist für ihn kein Gegensatz zu diesen Bibelstudien, kein Gegensatz zu dem Studium alchemistischer, hermetischer Texte, sondern es ist quasi ein Teil dieses Programms. Er versucht also, dann die Natur zu lesen wie eine zweite Offenbarung, ne, und da die Handschrift Gottes zu erkennen, wie er sie auch versucht, aus der Bibel auszulesen. Also das ist kein Widerspruch. Das ist für ihn ein Programm, um das Universum zu enträtseln. Also das Universum ist ein Rätsel, das man enträtseln muss durch diese Studien. Übrigens, hermetische Schriften, habe ich jetzt öfters benutzt, das Wort, das leitet sich her von dieser mythischen Gestalt des Hermes Trismegistos. Hermes, der dreimal Große, den es historisch nicht gegeben hat. Aber das ist so eine Verschmelzung gewesen des griechischen Gottes Hermes oder Merkur römisch und des ägyptischen Gott Thoth, ne? Also mit diesem Ibiskopf. Das wurde verschmolzen zu dieser Gestalt des Hermes Trismegistos, der angeblich diese hermetischen Schriften, also zum Beispiel Corpus Hermeticus oder auch diese Tabula Smaragdina, einer der wichtigsten Texte für die Alchemie, verfasst haben soll, aber er war es natürlich nicht. Diese Texte sind auch gar nicht so alt, sondern sie sind im Zeitalter des Hellenismus entstanden. Also die Zeit, die auf Alexander den Großen folgte, der ja ein damals sehr großes Reich von Mazedonien ausgehend bis nach Indien und also Persien, Indien und so erobert hat, aber auch Ägypten erobert hat. Und der selber daran interessiert war, diese kulturellen Einflüsse, diese philosophischen, religiösen Einflüsse miteinander zu verschmelzen. Und dieser Hermes Trismegistos ist im Prinzip eine Ausgeburt dieses, sagt man, Synkretismus, also diese abendländischen und orientalischen und ägyptischen Einflüsse miteinander zu verbinden. Ja. Und letztlich sind die Schriften wahrscheinlich, wir wissen es gar nicht so genau, im 1. bis 3. Jahrhundert nach Christus in diesem hellenistischen Klima entstanden. Und dann kann man als Fazit sagen, also Newton ist nicht ein Physiker, der nebenbei ein bisschen Alchemie und Theologie betrieben hat, sondern er war ein Alchemist, ganz klar. Er war ein Alchemist und Theologe, der nebenbei Physik betrieben hat. Das sieht man schon am Umfang. Also er hat ungefähr 1000 Seiten über Physik publiziert. Also zum Beispiel sein Principia von 1687, seine Optics von 1704. Er hat aber 2000 Seiten über Bibel und über Alchemie sind überliefert. Also er hat zum Beispiel diese Smaragdtafel übersetzt ins Englische und solche Geschichten. Wahrscheinlich gab es sogar viel mehr solcher hermetischer Texte von ihm oder alchemistischer Texte. Die sind aber zerstört worden bei einem Laborbrand, den sein Hund Diamond ausgelöst hat, indem er eine Kerze umgeworfen hat. Also wahrscheinlich gäbe es noch viel, viel mehr dieser alchemistischen Schriften. Und wie gesagt, es ist kein Gegensatz. Für Newton war das ein konsequentes Programm. Er hat das nicht als schizophrene Geschichte gesehen, sondern er sah das als ganzheitliches Vorgehen, um die Welt zu verstehen und das Rätsel der Schöpfung zu verstehen. Und es gibt nicht wenige Leute, die in seiner Physik Spuren der Alchemie sehen oder alchemistischer oder hermetischer Gedanken. Also zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Gedanke, den er hatte, als die Pest in Cambridge wütete, ist er nach Woolsthorpe Manor gegangen, in sein Geburtshaus. Und dann gibt es diese Geschichte, die wahrscheinlich sogar stimmt, dass er unter einem Apfelbaum saß und der Apfel gefallen ist, vielleicht ihm auch auf den Kopf, ich weiß es nicht. Und er dann gesagt hat, also, oder den Einfall hatte, dieselbe Kraft, die den Apfel zu Boden hin beschleunigt, ist auch die Kraft, die den Mond auf seiner Bahn um die Erde hält. Das war in gewisser Weise trotzdem revolutionär, weil man zumindest im aristotelischen Denken gedacht hat, dass die lunare Sphäre und auch die Sphären darüber, also zum Beispiel die Fixsternsphären, die Planetensphären und so weiter, dass dort andere Gesetze gelten als auf der Erde. Und er sagt, nein, es gibt ein universelles Gravitationsgesetz, das überall im Universum gilt. Und letztlich kann man sagen, vielleicht ist das ein Gedanke, der zum Beispiel in dieser Smaragdtafel wieder steht. Das, was unten ist, ist wie das, was oben ist. Und das, was oben ist, ist das, was unten ist. Ein ewig dauerndes Wunder des Einen. Das steht da zum Beispiel drin. Das kannte er sehr gut. Wie gesagt, er hat es übersetzt und er hielt es für einen wertvollen Text. Naja, hier sehen wir die Geschichte in Woolsthorpe Manor. Das wurde dann später auch ein Logo der Firma Apple. Das wurde dann auch reduziert auf den angebissenen Apfel. Das ist natürlich auch ein Wortspiel. Byte, wie 8 Bits, ne? Und die Frucht der Erkenntnis. Also es gibt da viel. Der angebissene Apfel wurde oft gesehen, auch als der Apfel, mit dem Alan Turing sich das Leben genommen hat. Also er hat ja Selbstmord gemacht nach dem Krieg. Also er hat den deutschen Enigma-Code entschlüsselt. Also war zumindest treibende Kraft dabei. Und hat dann aber später sich selbst umgebracht. Aber Apple hat das immer bestritten. Also der Apfel ist hier schon eine universelle Frucht. Und Leibniz, der ja auch so eine Art Gegenspieler war, also er hatte viele Gegenspieler und viele Feinde, zum Beispiel Robert Hooke oder so, mit dem er sich um bestimmte Prioritätsstreitigkeiten geliefert hat, sagte zu seiner Gravitation, das ist für ihn eine Qualitas, also eine Qualität occulta, eine okkulte Qualität. Und es ist unvernünftig, dass ein Körper ohne Vermittlung eines Mediums auf einen anderen wirken soll. Denn vorher war ja die Gravitation gedacht, man wollte das ja mechanisch erklären, also dass durch Kontakt eine Kraft übertragen wird. Aber die Gravitation wirkt auch durch den leeren Raum. Das ist schon eine okkulte Kraft, eine vielleicht alchemistische Kraft. So hat sich das Newton vorgestellt. Descartes oder so hat sich das ganz anders vorgestellt. Und viele haben das nicht nachvollzogen. Und Newton hat aus seinen Studien, die hat er natürlich nicht publik werden lassen. Erstmal vielleicht wegen seiner Reputation und andererseits war es natürlich eine reale Gefahr, zum Beispiel als Alchemist am Galgen zu landen mit goldenem Lametta um den Hals. Also wie viele betrügerische Alchemisten, die von Fürstenhof zu Fürstenhof fuhren und dann später des Betrugs wegen am Galgen endeten. Also das konnte so ausgehen, aber er fürchtete um seinen Ruf und seine Stellung, ne, als zum Beispiel lukasischer Professor. Eine gewisse Ironie des Schicksals ist, dass er dann Ende des 17. Jahrhunderts die königliche Münze übernimmt, als später auch als Master of the Mint. Also er war mit der englischen Währung betraut. Eigentlich war das so eine sogenannte Sinekure. Also ein Posten, von dem man annimmt, man kriegt zwar schön die Einnahmen und den Ruf, aber man muss nicht viel für tun. Newton hat wie immer das natürlich obsessiv betrieben, was natürlich für ein Land wichtig ist, wie wir ja gerade sehen. Die Währung ist sehr, sehr wichtig. Und er hat sich darum gekümmert, Münzfälschern das Handwerk zu legen. Also im wahrsten Sinne des Wortes, er hatte also ein Spionagenetzwerk aufgebaut, die Münzfälscher zu finden. Viele Hinrichtungen gingen auf sein Konto, weil er sie dann auch aufgespürt hat. Und es gibt sogar die Überlieferung, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er in Londoner Spelunken verkleidet rumgelaufen sei, um solchen bösen Buben das Handwerk zu legen. Es gab natürlich auch mehr. Es gab ja nicht nur Münzfälschung, es gab auch Münzminderungen. Also dass man zum Beispiel vom Rand der Münze ein bisschen abfeilt, ne, und so die Münze immer weniger wert wird. Da hat er zum Beispiel also eine Rändelung des Rands eingeführt, dass das nicht mehr so einfach möglich ist. Wenn sie das dann abfeilen, sieht man das halt auch einfach. Also das hat er sehr obsessiv betrieben. Und dieses moderne Newton-Bild, das wir heute vielleicht haben und das ich selber auch hatte, selbst als ich von dieser Alchemie gehört habe, das ist ja auch schon eine Weile her, das kommt vor allen Dingen, oder wir können das mal nachvollziehen, von Voltaire und einer Dame, Emilie du Châtelet, die auch seine Geliebte war. Die beiden hatten quasi auf Schloss Cirey in Frankreich zusammen auch Forschungen betrieben. Also die hatten auch so ein kleines Labor sich eingerichtet und auch andere Forschungen betrieben. Und Voltaire hat, zumindest steht er nur auf dem Titel, dann eine Art Popularisierung von Newtons Mechanik geschrieben. Also die Elemente Newtons, die auch Newton dann auf dem Kontinent populär machten. Aber Emilie du Châtelet war nicht unwichtig, weil sie die Mathematikerin war und die Mathematik Newtons verstanden hat. Sie hat später auch die Principia ins Französische übersetzt. Und beide waren zwar keine Atheisten, also die französische Aufklärung hat so nicht angefangen, aber schon Emilie du Châtelet ist so ein bisschen ironisch, dass wenn Newton, der hat das ja sehr ernst genommen, die Bibel, den Glauben, das hat er sehr ernst genommen. Und Châtelet sagt, wie amüsant, dass die ersten 3 Tage der Schöpfung durch Abend und Morgen begrenzt wurden, bevor am 4. Tag die Sonne erschaffen wurde. Also diese Inkonsistenz der Bibel ist mir tatsächlich auch noch nicht aufgefallen. Verschärft wurde das dann durch Laplace, der die Newton'sche Mechanik aufgegriffen hat und dann seine Himmelsmechanik formuliert hat. Und Newton ging davon aus, dass, um die Stabilität des Sonnensystems zu gewährleisten, Gott immer wieder eingreifen müsse. Sonst würde das Sonnensystem im Chaos enden. Laplace hat versucht, das ohne diesen Eingriff Gottes möglich zu machen. Und sein Schüler war zum Beispiel Napoleon, also den wir alle kennen. Und er hat dann diese Himmelsmechanik gelesen oder hat so getan, als hätte er sie gelesen, hat gesagt, also Laplace, in Ihrem Werk kommt Gott nirgendwo vor. Und da hat Laplace gesagt, also Sir, ich habe diese Hypothese nicht nötig. Also er braucht diese Hypothese nicht. Er braucht keinen Gott. Und damit ist quasi die Naturwissenschaft endgültig, also zumindest hier atheistisch geworden, und Newton wurde nicht mehr als das gesehen, als was er ist. Interessant ist auch, dass nicht nur der Schöpfer der modernen Physik, also so würde ich Newton schon bezeichnen, sondern auch der Schöpfer der modernen Chemie, Robert Boyle, auch ein Alchemist war. Also dieses Bild ist ein bisschen anders gewesen, weil er hat ein Buch geschrieben namens Skeptical Chemist, also der skeptische Chemiker, wo er sich schon auch ein bisschen von, sagen wir mal, wieder naiver Alchemie distanziert, so wie sich Kepler auch von naiver Astrologie distanziert. Aber in den 90er Jahren erst ist vor allen Dingen durch die Forschung von Lawrence Principe herausgekommen, dass Boyle ganz klar ein Alchemist war, auch alchemistische Studien betrieben hat. Also er hat zum Beispiel ein Dialogue on the Transmutation Amelioration of Metals geschrieben, also ein Dialog über die Transmutation, also die Verwandlung und Verbesserung der Metalle, also von unedlen Metallen, das wäre das Ziel der, oder eines der Ziele der Alchemie, zu Gold, ja. Und darüber hat er was geschrieben und die Fragmente hat Principe zusammengesetzt. Und was auch nicht viel bekannt war, Boyle hat sich sehr stark dafür eingesetzt, dass ein Gesetz, das die Alchemie verbot aus dem Jahre 1404, nämlich das Gesetz gegen die Multiplizierer oder die Vervielfacher, Act Against Multipliers, dass das abgeschafft wird. Also er hat da Lobbyarbeit gemacht, dass dieses Gesetz wegkommt. Und es ist dann auch 1689 abgeschafft worden und Newton hat sich darüber sehr gefreut. 1691 ist Boyle gestorben und im Briefwechsel zwischen John Locke, also dem Philosophen der Aufklärung, und Newton ging es darum, dass sich beide gefreut haben, dass dieses Gesetz endlich weg sei und man jetzt Alchemie betreiben könne. Und Locke hat auch Newton eine Probe der sogenannten roten Erde geschickt. Also das ist ein geheimnisvoller Stoff, rote Erde, Red Earth, und ein Rezept. Also Locke hat Newton einen Brief geschickt mit einer Probe dieser Red Earth, von dem wir nicht genau wissen, was es ist. Vielleicht eine relativ toxische Verbindung von Antimon, Quecksilber und anderen Geschichten. Und hat das Newton zukommen lassen. Und Newton spekuliert in dem Brief, also Boyle ist schon tot, vielleicht ist das der Grund dafür, dass Boyle, weil er diese rote Erde entdeckt hat, dass Boyle dieses Gesetz gegen die Alchemie, dass er dagegen ja Lobbyarbeit betrieben hat und auch sich durchgesetzt hat. Und ich habe gesagt, Newton war in seinem Erkenntnisdrang obsessiv. Er nimmt tatsächlich auch etwas von dieser roten Erde, die tatsächlich auch Blei in Gold verwandeln soll. Er nimmt das in einem Selbstversuch und kriegt dann einen psychischen Zusammenbruch. Also man kann nur spekulieren, dass aufgrund der enthaltenen Substanzen er dann wirklich paranoide Wahnvorstellungen, Depressionen und einen wirklichen mentalen Zusammenbruch hatte, 1693, an dem er lange laboriert hat. Und vielleicht hat ihm ein bisschen sein Freund John Locke geholfen, aber Newton hatte auch keine Freunde, wie wir uns das heute vorstellen. Also Freundschaft war für ihn schon etwas sehr Distanziertes. Jetzt noch ein bisschen über Alchemie. Ich habe ja eigentlich relativ wenig dazu gesagt. Leuten wie Newton ging es wahrscheinlich nicht nur, nämlich wahrscheinlich sicher nicht nur darum, Blei in Gold zu verwandeln, so etwas Profanes, sondern man sah auch eine Transmutation des Menschen. Das war auch das Ziel. Also, dass man auf eine höhere Bewusstseinsebene kommt, ein höheres spirituelles Wesen sein erreichen möchte, also so eine Art Goldmensch zu werden. Und das wurde vor allen Dingen im 20. Jahrhundert aufgegriffen, natürlich durch Rudolf Steiner, den Schöpfer der Waldorfschulen und der Anthroposophie, der mal das spirituell gesehen, und Carl Gustav Jung, der das psychisch gesehen hat. Also die haben diese Geschichte der Alchemie tatsächlich aufgegriffen, aber nicht auf der materiellen Ebene, sondern auf der spirituell-geistigen Ebene. Dann war ja ein Ziel der Alchemie auch verbunden mit dieser Transmutation der Metalle und der Persönlichkeit, das ewige Leben oder zumindest ein sehr langes Leben, das Elixier des Lebens. Und da gab es zum Beispiel im 18. Jahrhundert ein Mann, der plötzlich in den Fürstenhöfen auftauchte Europas. Niemand wusste, woher er kommt. Und Voltaire sagte von ihm, der Mann, der alles weiß und niemals stirbt. Das sagte Voltaire über ihn. Und Casanova, ich meine, der muss es wissen, hat geschrieben, er wollte verblüffen und verblüffte auch tatsächlich. Er hatte eine entschiedene Art zu sprechen, die jedoch nicht missfiel, denn er war gelehrt, sprach fließend alle Sprachen, war sehr musikalisch, ein großer Kenner der Chemie, besaß angenehme Züge und verstand es, sich bei allen Frauen beliebt zu machen. Also, falls Sie es nicht wissen, wer das ist, das ist der Graf von Saint-Germain, über dessen Ursprung man kaum was weiß. Es gibt darüber Spekulationen. Und er hat auch aus vergangenen Zeiten, teilweise aus dem Ägyptischen Reich, so detailliert geschildert, dass die Leute glaubten, er habe das miterlebt. Und er hat diesen Mythos um sich auch genährt, indem er gar nicht so widersprochen hat. Ja, also das war, er hat so ein bisschen ironisch was gesagt, aber gerade dadurch wurde es glaubhafter, dass er das jetzt nicht bejaht hat, dass er wirklich so alt sei. Also es gab Leute, die gesagt haben, sie haben ihn vor 50 Jahren irgendwo gesehen und er sieht noch genauso aus wie heute, der Graf von Saint-Germain. Was ganz interessant ist, was wirklich sehr interessant ist und was vielleicht die wenigsten von Ihnen wissen oder nur einige von Ihnen wissen, er tingelte ja von Hof zu Hof, war auch in Geheimdiplomatie verwickelt und so weiter. Und seine letzte Station des Lebens war in Schleswig-Holstein. Und zwar gibt es dort das Schloss Luisenlund, das ist heute ein Internat, so ein Hamburger Reicheninternat, wo man dann auch segeln kann und alles Mögliche. Und dort hatte eben der Landgraf Karl von Hessen-Kassel ein Alchemistenlabor eingerichtet, den Alchemistenturm. Der steht heute nicht mehr, es gibt nur noch so ein paar Steinchen da. Und dieser Landgraf hat mit ihm auch eine Seidenfärberei in Eckernförde betrieben, also in seinen letzten Lebensjahren. Und anscheinend ist ihm das norddeutsche Klima nicht so bekommen und er ist dann in Eckernförde gestorben. Gestorben? Man weiß es nicht, ne? Also man sagt, dass er gestorben sei. Und er ist in der Kirche St. Nikolai beerdigt, dort in Eckernförde. Der Grabstein ist mit der Flut 1872 verschollen. Es gab mal einen Aprilscherz, dass man ihn wiedergefunden habe. Aber das war eben nur ein Aprilscherz. Er ist tatsächlich in Eckernförde bestattet. Und wenn Sie dort ins Heimatmuseum gehen, werden Sie eine kleine Ausstellung über den Grafen von Saint-Germain finden. Er ist natürlich nicht tot. Ja? Also zum Beispiel, er wurde immer wieder gesehen. Jetzt ein bisschen Ironie, also nicht, dass Sie jetzt glauben, ich meine das alles ernst. Bei der Hinrichtung von Marie Antoinette während der Französischen Revolution, weil er schon längst in Eckernförde liegen musste, war er wieder aufgetaucht. Er war bei der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung aufgetaucht. Und er tauchte sogar 19 in den 20er Jahren auf dem kalifornischen Mount Shasta und erschien quasi, also als lebendiger Mensch, dem amerikanischen Mineningenieur Guy Ballard, der daraufhin eine spirituelle theosophische Bewegung namens I Am, Ich Bin, Bewegung gegründet hat. Die hatte in den USA teilweise 1 Million Anhänger und Edna Ballard war auch dabei. Ne? Hinterher gab es natürlich auch Betrugsverfahren und so weiter. Und auch heute noch gibt es in Schaumburg, Illinois, die Saint-Germain Foundation. Ja, die hat wirklich weltweit Ableger. Ja. In den 70er Jahren tauchte auch der Graf von Saint-Germain als Kleinkrimineller Richard Chanfray auf im französischen Fernsehen, wo er wirklich dem erstaunten Publikum Blei in Gold verwandelte. Natürlich war das Wachs und darunter war eine Goldkugel, aber das war schon eine ganz schöne Show. Und er behauptete von sich, also Chanfray, die Ähnlichkeit ist wirklich überzeugend, er behauptete von sich, der Graf von Saint-Germain zu sein und seit 17.000 Jahren zu leben. Ja, später hat er dann noch Berühmtheit erhalten, dass er die Sängerin Dalida als Partnerin hatte. Er hat dann aber tragisch Selbstmord gemacht, das war dann nicht mehr so lustig, aber das war danach Dalida. Ja, jetzt gehen wir zum dritten Clarkschen Gesetz. Also das heißt, jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden. Also Arthur C. Clarke, der Science-Fiction-Autor, der zum Beispiel 2001 geschrieben wurde, das von Stanley Kubrick fantastisch umgesetzt wurde. Und in der Physik, zumindest in der Kernphysik, hat man tatsächlich es geschafft, eher Elemente ineinander umzuwandeln, die Transmutation der Elemente. Also zum Beispiel Rutherford gelang es, Stickstoff in Sauerstoff umzuwandeln. Und zu seinem Laborkollegen Soddy sagte zu ihm, Rutherford, das ist Transmutation. Und da hat Rutherford ihm gesagt, um Himmels Willen, Soddy, nenn es nicht Transmutation. Sie werden unsere Köpfe abschlagen als Alchemisten. Das ist natürlich ironisch gemeint. Also er hatte jetzt nicht Angst, deswegen irgendwie hingerichtet zu werden. Und Die letzte Geschichte oder eine der letzten Geschichten ist noch tatsächlich am Europäischen Elementarteilchenforschungszentrum CERN, wo ich auch einige Jahre war, gibt es den Large Hadron Collider, den großen Hadronenbeschleuniger. Und so circa einen Monat im Jahr, also die größte Zeit, werden Protonen gegeneinander geschossen, also Proton auf Proton. Einmal im Jahr werden Bleikerne aufeinander geschossen, um das sogenannte Quark-Gluon-Plasma zu untersuchen. Aber dabei entsteht auch tatsächlich Gold für kurze Zeit. Und dieses Gold, aber es lohnt sich nicht, das zu machen, um Gold herzustellen, weil das alles sehr viel teurer ist als das Gold, was da in wenigen Atomen bei rumkommt. Ja, also das lohnt sich nicht, das Gold so herzustellen. Aber man kann aus Blei Gold machen. Also sind die modernen Alchemisten am CERN. Und jetzt auch bitte nicht zu ernst nehmen. Der Beschleuniger hat einen Umfang von 27 Kilometern und ist kreisförmig und erinnert damit an ein altes alchemistisches Symbol, nämlich die Uroboros-Schlange. Also die Schlange, die sich selbst verzerrt. Das ist so ein Archetyp, der in vielen Kulturen auftaucht. Zum Beispiel auch in der Midgard-Schlange der nordischen Mythologie. Also überall präsent und eben auch ein altes alchemistisches Symbol. Und vielleicht kennen einige von Ihnen die Geschichte von Kekulé, wie er die Strukturformel des Benzols gefunden hat, indem er einen Traum hatte von dieser Uroboros-Schlange und da die Form dieses Moleküls gefunden hat, die natürlich für die moderne Industrie extrem wichtig ist. Also die Chemie der aromatischen Verbindung ist quasi die Grundlage der chemischen Industrie. Das war jetzt das Ende dieses heutigen Vortrags, nur dass Sie eine Vorstellung haben, was ich noch vorhabe. Das sollte eigentlich auch heute alles sein, es war aber einfach zu viel Stoff. Und in meinem Buch, was ich schreibe und was im Springer Verlag rauskommen wird, wahrscheinlich nächstes Jahr oder Ende diesen Jahres, werden das verschiedene Kapitel sein. Also das war jetzt ein Kapitel. Und das nächste Kapitel hängt vom Spiritismus im viktorianischen Zeitalter. Zum Beispiel ein Prozess gegen ein Medium, ein spiritistisches Medium namens Henry Slade, das in London im 19. Jahrhundert geführt wurde. Das war offensichtlich ein Betrüger, aber es gab sehr viele Naturwissenschaftler, die gesagt haben, das ist real. Zum Beispiel Wallace, einer der Mitbegründer der Evolutionstheorie. Also der im Gegensatz zu Charles Darwin wenig bekannt ist, aber wahrscheinlich mindestens genauso wichtig ist. Oder Zöllner, ein ganz wichtiger deutscher Astrophysiker, der auch das Wort Astrophysik quasi erst eingeführt hat. Dann hat Edison ein Spiritphone, ein Geistertelefon entwickelt. Das ist nur eine der Sachen. Es kommt noch viel mehr. Ich will Ihnen nur die Highlights bieten. Und das wird vielleicht sogar der dritte Vortrag sein, ich kann es noch nicht abschätzen, wenn wir erfahren von einem amerikanischen Raketeningenieur, Jack Parsons, der Mitglied im Aleister Crowley-Kult war, also das ist Aleister Crowley, angeblich der böseste Mensch der Welt, und wie er sogenannte Sex-Magic-Rituale gemacht hat in Kalifornien und Nevada, um das Moonchild auf die Erde zu bringen, also falls ihn das wagt. Also tatsächlich, was wir als satanisches Ritual bezeichnen würden. Dann, sehr wichtig, Verbindung Quantenphysik, Grenzwissenschaften, die Korrespondenz zwischen Carl Gustav Jung, dem Psychotherapeuten, und Wolfgang Pauli, wo Pauli und Jung zusammen versucht haben, eine Vereinheitlichung zu finden zwischen Psyche und Physik und solche Begriffe wie Synchronizität zu erklären. Oder auch teilweise, was in die Zahlenmystik abgleitet. Welche Bedeutung hat die Zahl 137? Der Kehrwert der sogenannten Feinstrukturkonstante. Darüber werde ich ein bisschen dann reden, vielleicht im dritten Vortrag. Vielleicht auch im zweiten, es kommt drauf an. Ich schätze eher ein dritter. Dann gehen wir ins Kalifornien der 70er Jahre, wo Hippies, also so berichtet es David Kaiser, ein Wissenschaftshistoriker, der darüber ein Buch geschrieben hat, wo Hippies die Interpretation der Quantenmechanik wiederentdecken. Und letztlich angeblich, zumindest laut David Kaiser, die Grundlagen der Quanteninformatik und solcher Geschichten legen, die aber auch sich überlegt haben, wie kann man Parapsychologie mit Quantenmechanik, zum Beispiel der Verschränkung, dem Einstein-Podolsky-Rosen-Gedankenexperiment, wie kann man das dadurch eventuell erklären? Und wir kommen dann zu einem Projekt, das die amerikanischen Geheimdienste tatsächlich betrieben haben, unter dem Namen Stargate, nämlich mit Remote Viewing die Raketensilos der Sowjets zum Beispiel auszuspionieren. Also das ist wirklich real. Das wurde wirklich finanziert, weil man dachte, dass die Sowjets ähnliche Forschung machen. Und man hat auch versucht, zum Beispiel abgestürzte Flugzeuge im afrikanischen Kontinent damit zu finden und hatte tatsächlich Erfolg, worüber Jimmy Carter auch später berichtet hat in einem Interview. Ja, Jetzt bin ich nicht nur mit dem Vortrag fertig, sondern auch mit dem, was noch kommen wird.
Der Physiker Carsten Busch war das, über Forschung berühmte NaturwissenschaftlerInnen, die heute als total unwissenschaftlich gelten würde, die aber im Kontext ihrer Zeit damals durchaus Sinn ergab. Und heute mit zu den Wurzeln unserer modernen Naturwissenschaften gehört, ob wir wollen oder nicht. Gehalten hat er diesen Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung von den Anfängen der Astronomie zur modernen Astrophysik. Organisiert war die von der Sternwarte der Uni Hamburg, deren Förderverein und von der Arbeitsgemeinschaft Geschichte der Naturwissenschaft und Technik, ebenfalls der Uni Hamburg. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Bleibt neugierig und passt auf euch auf, bitte. Tschüss!
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.